Es gibt neue Karten. Also einmal die alte, beziehungsweise die für den 8-Wochen-Kurs im Herbst. Ich gebe die nochmal rum. Kann sich jeder ein paar nehmen, wenn ihr eine Möglichkeit habt, sie irgendwo aufzulegen oder zu verteilen. Und dann habe ich jetzt eine Karte gemacht für den Montagskurs, das große Loslassen für Herbst. Also kann sich auch jeder nehmen. Und jetzt müsstest du schon funktionieren, ja. Sollen wir Licht anmachen oder?
Lichtchen vielleicht, das wurde schon nur ein bisschen
Schon ein bisschen?
langsamer.
Okay. Du kannst es nicht lesen. Ist zu klein geschrieben.
Ja, wenn die Brille nicht auf drauf ist.
Ja, das muss ich dann
zu kurze Arme.
großes Format nehmen.
Na, zu kurze Arme.
Also. So, herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist immer noch, weil so unerschöpflich das Thema das Einssein. Wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal habe ich ja mit einem Zitat von Bernie Glassman begonnen und auch beendet. Und zwar das Zitat: Die Essenz des Buddhismus ist die Erfahrung des Einsseins oder im Original, the essence of Buddhism is the experience of oneness. Und auch das ist heute unser Thema. Und man kann diesen Aspekt aus unterschiedlichen Perspektiven angehen. Ursprünglich habe ich mir gedacht, so ein klassischer Text, der sich damit beschäftigt, ist das Herz-Sutra. Und ich dachte mir, ja, also das wäre so für das heutige Thema vielleicht den Text ein bisschen sich anzuschauen. Dann dachte ich mir, das ist vielleicht ein bisschen zu abstrakt, zu theoretisch, also zu wenig anwendungsbezogen. Insofern habe ich dann mein Konzept ein bisschen geändert. Und hätte gesagt, gibt es von eurer Seite irgendeine Frage zu diesem Thema oder eine Anmerkung? Okay,
Vorerst
das.
nicht.
Wie bitte?
Vorerst nicht.
Vorerst nicht, gut. Okay. Also, dann muss ich doch wieder irgendwie zu meiner eigenen Struktur zurückfinden. Es gibt unterschiedliche Aspekte, die mir bei diesem Thema wichtig erscheinen. Der eine Aspekt ist, dass der Begriff des Einsseins bezieht sich ja eigentlich auf die Erfahrung des Erwachens des historischen Buddha Shakyamuni. Wobei, wenn man sich das genau anschaut, hat die Bedeutung sich eigentlich sehr stark geändert. Und das ist, finde ich, ein sehr interessanter Aspekt, der wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, um so auch unterschiedlichste Konzepte, die so im Raum stehen, was das alles sein könnte, ich sage zumindest mal, zu relativieren. Wenn wir uns die Erfahrung des Erwachens, so wie es traditionell im Buddhismus verstanden wird, aus den Texten des Pali-Kanon anschauen, dann gibt es eine Beschreibung dieser Erfahrung des historischen Begründers, die drei Aspekte beinhaltet. Oder mehr eigentlich. Aber die Vorgeschichte ist die, dass er 6 Jahre lang Asket war, unterschiedlichste asketische Übungen praktiziert hat, das heißt mit sehr viel Spannung gearbeitet hat, mit sehr viel Anstrengung gearbeitet hat, also irre Fastenkuren gemacht, sich nur von irgendwelchen grünen, also von irgendwelchen Kräutern ernährt, sodass seine ganze Haut grün wurde und transparent wurde, er total abgemagert wurde, sodass das Rückgrat vorne rausgestanden ist, alle möglichen yogischen Praktiken ausprobiert, Atemregulationspraxen ausprobiert. Also er hat so ziemlich alles das durchprobiert, was es seinerzeit halt so auf dem, ich sag mal, New Age-Markt verfügbar war. Und ich würde mal sagen, eines dieser Hauptkriterien war wirklich dieser große Aspekt der Anstrengung. Und nach 6 Jahren ist er irgendwie zu einem Punkt gekommen, wo er sich an eine Situation mit seinem Vater erinnert hat. Und zwar, das wird jetzt unterschiedlich interpretiert, aber sein Vater war Raja, das heißt Ratsherr eines oder Vorsitzender eines Aristokratenrates in dieser Republik, in der der Shakyamuni aufgewachsen ist. Das heißt, er war Chef von so einem Ratsversammlung. Und diese Rajas haben natürlich auch immer so rituelle Handlungen durchführen müssen. Und eine dieser rituellen Handlungen sind immer, oder eine Kategorie von rituellen Handlungen waren Fruchtbarkeitshandlungen. Und in diesem Zusammenhang wird die Tätigkeit des Vaters interpretiert. Das heißt, der Vater hat auf einem Feld ein Feld gepflügt, so steht es in den Texten, soweit ich mich erinnere, jetzt hier in meinem nicht wirklich, aber irgendwie ist der Zusammenhang der, dass er irgendwie mit einem Pflug herumhantiert hat oder so. Und das entspricht eigentlich nicht seines Standes eines Rajas, aber im Kontext mit Fruchtbarkeitsriten macht es natürlich wieder Sinn, dass der Chef von einem Staat also symbolische Fruchtbarkeitsriten in dem Sinne, dass er ein Feld pflügt, durchführt. Anyway, das ist so ein bisschen der Kontext. Aber der Buddha hat sich sozusagen als an seine Kindheit erinnert und wo er also seinem Vater unter einem Baum zugeschaut hat, wie er da so aktiv ist. Und er war vollkommen entspannt. Und an diese Erinnerung hat er sich also wieder erinnert und dachte, okay, dann setze ich mich doch jetzt auch einmal hin und versuche wirklich einfach entspannt zu sein, weil in der Erinnerung war dieser Zustand sehr stark mit Glücksgefühlen gekoppelt. Und als er das dann machte, dann hat er sozusagen vollkommen entspannt dagesessen und ist dann durch unterschiedliche Vertiefungszustände durchgewandert, sozusagen. Also Konzentrationszustände. Und hat also die mit den unterschiedlichen Vertiefungszuständen verbundenen Glückserfahrungen, Ruheerfahrungen, Konzentrationserfahrungen erfahren. Traditionell werden so 4 unterschiedliche Konzentrationszustände unterschieden Und dann, als sein Geist gesammelt war, gereinigt, geläutert, fleckenlos, von allen Störgefühlen befreit, hat er also den ersten Aspekt dieser Erfahrung gemacht. Das heißt, er hat sich an seine früheren Leben wieder erinnert. So, das ist der erste Aspekt. Und dann ging es so weiter. Und dann hat er den Zusammenhang verstanden, wie Welt funktioniert, beziehungsweise auch unser eigenes Leben. Und zwar den Kausalzusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Also auf Pali Kamma oder auf Sanskrit Karma. Und das war der zweite Aspekt seiner Erleuchtungserfahrung oder Erwachenserfahrung. Der dritte Aspekt war, dann hat er verstanden, wie das funktioniert mit dem Freiwerden von Störgefühlen. Dass der spirituelle Weg offensichtlich oder einer der wesentlichen Aspekte des spirituellen Wegs darin besteht, frei zu werden von den Störgefühlen. Und er hat die erste Wahrheit verstanden, also die erste edle Wahrheit, die edle Wahrheit vom Leid. Die zweite edle Wahrheit hat er verstanden, die Ursache der Entstehung des Leids. Die dritte edle Wahrheit hat er verstanden, die Auflösung von Leid, also das Freisein von Leid und von Störgefühlen. Und die vierte edle Wahrheit hat er verstanden, also der Weg, der zum Freisein von Störgefühlen oder vom Leid führt. Das ist die klassische Beschreibung dessen, was der Buddha als Erfahrung des Erwachens erfahren hat. Und ich lese es deswegen vor, weil es so von unserem Verständnis, was jetzt diese Erfahrung des Einsseins oder des Erwachens bedeutet, weil die so verschieden ist von dem, was in den Texten steht. Also ich nehme mal an, wir assoziieren normalerweise nicht davon, dass wir irgendwie unsere früheren Wiedergeburten verstehen. Wir assoziieren auch nicht davon, dass wir sozusagen tieferen Einblick in die Kausalität erlangen. Sondern wir haben eher so eine Idee, dass wir so eine Art High-Erfahrung machen, also sozusagen mit allem eins sind und uns total glücklich fühlen und alle Probleme in unserem Leben sind gelöst. Also, würde ich mal sagen, haben zumindest viele diese Idee im Kopf. Und das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Konzept, als jetzt in diesen Texten drin steht. Und besonders der Aspekt der vier edlen Wahrheiten geht in diesem Schritt um einiges tiefer. Natürlich gibt es Erfahrungen, die vollkommen mit Glück ausgefüllt sind, mit totalem inneren Frieden, wo man wirklich so eine Art High-Zustand erlebt. Aber das ist nicht das Ziel des Buddhismus, sondern es ist so ein angenehmes Nebenprodukt. Sondern das Ziel ist, in einem Zustand zu verweilen, der frei ist von den Störgefühlen. Und die klassischen Komponenten sind frei von Gier, also frei von diesem inneren Gefühl, irgendwas fehlt noch. Frei von diesem inneren Gefühl, getrieben zu sein, ich muss noch irgendetwas machen, damit es mir gut geht. Also ich sag mal, dieses Gefühl, was eigentlich unsere ganze Gesellschaft total dominiert, wo unser ganzer Konsum aufgebaut ist. Das heißt, dieses Versprechen, kauf mich und du wirst glücklich. Kauf noch mehr und du wirst noch glücklicher. Und das Problem dabei ist, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir merken, dass nach einem Schritt der nächste kommt und der nächste und wir sind dann gefangen in diesem Hamsterrad der Gier. Und je schneller wir treten, desto schneller läuft das Rad. Das heißt, das ist offensichtlich nicht wirklich eine gute Lösung für unsere innere Unruhe, für unser Angetriebensein, für unsere Unzufriedenheit, für unser Gefühl, irgendetwas fehlt noch. Der zweite Aspekt, der, wenn man Nachrichten schaut oder Zeitung liest, man den Eindruck hat, dass der unsere Welt fast genauso stark dominiert wie die Gier, das ist die Aversion, also die Ablehnung, der Ärger, die Hass, die Aggression. Also die Aufspaltung in Welt, in wir und die anderen, und wir müssen irgendwie die anderen loswerden oder die anderen dürfen uns nicht wegnehmen oder wir müssen die anderen bekriegen. Also diese ganzen Formulierungen, wo es eigentlich nur darum geht, eigenen Ärger irgendwie offensichtlich zu kanalisieren. Und auch hier ist das Ziel des Buddhismus oder die Idee des Einsseins beinhaltet, frei von diesem inneren Ärger zu sein, frei von dieser Aversion zu sein. Frei, und das ist der dritte Aspekt, das ist die Verblendung, von dieser Idee der Aufspaltung von Welt in wir sind hier und die anderen sind woanders. Also in dieses dualistische Denken, das meint es eigentlich. Also in das Denken von Trennung. Und die positive Formulierung dafür bedeutet, Welt im Aspekt der Verbundenheit zu sehen. Also des Miteinander Vernetztseins, des Miteinander Verbundenseins. Und diese Art von Verbundensein meint eins sein. Das heißt, es ist also nicht nur ein positives Gefühl in dem Sinne, dass alles super ist, sondern es beinhaltet natürlich auch Gefühle von Leid, weil andere Wesen oder wir selbst oder in unserer Umwelt, da gibt es natürlich jede Menge Leid. Und wenn wir uns für das Ganze öffnen, dann nehmen wir natürlich auch das Ganze wahr. Das heißt, wir verlassen ja gerade unsere selektive Wahrnehmung, sondern wir öffnen uns für alle Erfahrungen grenzenlos. Und das bedeutet, dass wir sowohl positive Erfahrungen wahrnehmen, als auch negative Leiterfahrungen. Und wenn wir Zeitungen oder Nachrichten unter dem Leitaspekt uns anschauen, dann kriegen wir mit, wie viel Leid in der Welt vorhanden ist. Und wenn wir unser Herz öffnen, das heißt, wenn wir eins sein mit allen Wesen, dann kriegen wir natürlich auch dieses Leid von allen anderen Wesen mit. Das ist auch ein wichtiger Aspekt von eins sein. Wobei die Basis dieser Wahrnehmung oder dieser reichhaltigen Wahrnehmung, sage ich mal, die Basis ist unsere Sitzpraxis. Das heißt, unser Training, die Phänomene als Phänomene wahrzunehmen. Das heißt, die Gefühle, die auftauchen, als Gefühle wahrzunehmen. Sowohl positive Gefühle als auch negative Gefühle. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, dass wir nicht im Leid oder in irgendeinem High-Gefühl einfach untergehen und uns wegschwemmen lassen, sondern dass wir wirklich durch unsere regelmäßige Praxis üben, egal welche Erfahrung auftaucht, ich verweile einfach in dieser Offenheit, in diesem Nicht-Getrennt-Sein und die Dinge nehme ich wahr, so wie ich die Geräusche wahrnehme. Und wenn wir genau die Geräusche wahrnehmen, dann merken wir, es gibt keine Trennung zwischen mir und dem Geräusch, sondern es gibt nur das Geräusch, was im Moment auftaucht. Und trotzdem ist mein Erfahrungsraum so weit offen, dass jedes Geräusch in meinem Bewusstsein auftaucht. Also auch hier unterscheide ich nicht zumindest in der Meditationshaltung unterscheide ich nicht zwischen guten Geräuschen und schlechten Geräuschen, sondern jedes Geräusch, was auftaucht, taucht einfach als Phänomen in meinem Geist auf, haut mich aber nicht nieder, trägt mich auch nicht weg, sondern ich bleibe stabil da, in meiner Wachheit, in meiner Präsenz, und das Geräusch taucht auf und ich kann beobachten, wie das Geräusch auftaucht, einige Augenblicke verweilt und sich dann wieder auflöst. Und diese Haltung können wir jedem Phänomen gegenüber einnehmen. Das heißt, die Voraussetzung ist, dass wir in uns gegründet sind. Das ist das Ergebnis der regelmäßigen Sitzpraxis. Dass wir uns immer wieder darauf einrichten, in unserem eigenen Rhythmus durch die Welt zu gehen, in dieser Offenheit zu verweilen und dann jedes Phänomen erstmal willkommen heißen, es als Phänomen wahrnehmen und selbst dann entscheiden, wie gehen wir mit dem jeweiligen Phänomen um. Und das ist in meinem Verständnis die Idee des Einsseins. Das heißt, jeden Augenblick mit jedem auftauchenden Phänomen verbunden zu sein, eins zu sein. Und nicht diese Idee, dass es irgendein imaginäres Ziel von Erleuchtung gibt oder von Erwachen und ich muss da jetzt hin eilen und muss mich anstrengen, damit ich das erreiche und so, sondern die Idee ist die, dass unser Potenzial im Moment vollkommen schon da ist. Wir müssen nirgends mehr hin, um irgendwas zu erreichen, sondern wir können uns auf das, was im Moment passiert, das, was im Moment da ist, einfach auf das einlassen und dann sind wir präsent da und verwirklichen in diesem Moment die Idee des Einsseins. Und diese Qualität, ich sag mal, auf der einen Seite in sich ruhend zu sein, in sich gegründet zu sein, in seinem eigenen Rhythmus zu sein, auf der anderen Seite offen für das, was passiert, zu sein, hat noch einen anderen Aspekt, wo ich nicht genau weiß, wie man den am besten jetzt fasst. Aber das Phänomen an sich finde ich extrem spannend. Das ist das Phänomen der inneren Weisheitsstimme, so ein Begriff. Also ein Phänomen, wo wir in uns offensichtlich irgendeine Stimme haben, oder ja, die uns sehr genau sagt, was richtig ist und was falsch ist. Die uns sozusagen, wenn wir Kontakt mit dieser inneren Stimme haben, unseren Lebensweg irgendwie sehr klar vorzeichnet. Also nicht, dass sie jetzt einen Plan aufschlägt, aber die uns sagt, was für uns im Moment aktuell ist, was für uns wichtig ist, was unser nächster Schritt ist. Und diese Stimme hören wir aber nur, oder Kontakt können wir mit dieser Stimme nur dann aufnehmen, wenn wir innerlich ruhiger werden. Wenn wir sozusagen einfach ein bisschen zur Ruhe kommen und dieser Stimme den Raum geben, plus wenn wir uns dieser inneren Stimme öffnen. Das heißt, auch hier haben wir diesen Aspekt des Hörens, aber diesmal nicht nach außen hören, sondern für uns nach innen hören. Und ein Aspekt von Sitzpraxis beinhaltet, einfach zu sitzen und zu schauen, was taucht auf? Gibt es irgendeinen Kommentar von dieser inneren Stimme? Also ich kann das nur so irgendwie beschreiben. Ich weiß nicht genau, wo diese innere Stimme herkommt oder so, aber es ist nicht das, was über Dinge nachdenkt. Das ist eine ganz andere Ebene. Das ist das interessante Phänomen. Also es kommt irgendwo anders aus dem Hirn. So. Keine Ahnung. Aber ja. Ich nehme auch nicht an, dass die von außen kommt. Das
ist Bauchgefühl.
Ja, es ist, genau, es ist so ein Bauchgefühl, also, aber es, ja. Ich hätte es eher gesagt, die Stimme des Herzens. Aber es hat auch, also wir benutzen auch diesen Begriff Bauchgefühl, ja. Also es hat was mit Intuition zu tun. Und je länger man sitzt oder wenn man diese regelmäßige Praxis hat, desto deutlicher spürt man oder hört man diese innere Stimme auch. Manchmal lauter, manchmal nicht so laut, aber man hat dann besseren Zugang dazu, zu dieser Kategorie, denke ich mir. Und das ist wirklich auch hier diesen Aspekt der Offenheit und des Hinhörens als der Aspekt des Tuns und des Manipulierens. Das heißt aber nicht, dass man vollkommen inaktiv auf einmal wird. Das heißt, dass man eher die Dinge tut, die für einen selbst wichtig sind. Das ist der Aspekt. Das wäre so das, was mir heute zu dem Thema Einssein einfällt. Wo ich auch glaube, ich bin ja relativ einfach gestrickt. Ich glaube, das ist so die Essenz des Achtsamkeitsansatzes im Prinzip. Aber man versteht es nur, wenn man eine gewisse Basis hat, also eine gewisse Grundlage hat. Das ist das Interessante, das kann man jedem erzählen, jeder würde dazu nicken, weil es ist ja irgendwie logisch, aber verstehen tut man es nur, wenn man, ich sag mal, also die Basis hat, also von der regelmäßigen Sitzpraxis. Wenn man es wirklich selbst erfahren hat, was es bedeutet, in diesem eigenen Schwerpunkt zu sitzen, was es bedeutet, innere Ruhe herzustellen, was es bedeutet, diese Offenheit zu manifestieren im Gegensatz zum eingeengten Zustand. Wenn man weiß, was es bedeutet, mit dieser inneren Stimme in Kontakt zu sein, ja, dann machen diese Worte nur Sinn. Alles andere ist dann Theorie. Aber das ist